Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind
Sina
und Leonie. Und diese Folge wird gesponsert von Eis.at. Ich bin heute ganz hibbelig.
Du bist so hibbelig, oh mein Gott.
Vielleicht ist das der Grund. Ich weiß schon, was der Grund ist. Es war zu viel Kaffee und das, was ich dir heute noch vorstellen möchte.
Es ist immer zu viel Kaffee. Aber wie viel trinkst du?
Ich habe heute bis am Nachmittag keinen getrunken.
Okay, Gott,
dafür am Nachmittag drei.
Ich glaube, ich schaffe es auch. 5 oder 6.
Ja. Aber ich versuche ja, meinen Kaffeekonsum zu regulieren.
Hey, ich war vor ein paar Monaten Zähne bleachen und dann habe ich keinen Kaffee trinken dürfen. Und
das
ich hatte Entzugserscheinungen. Ich habe so Kopf gekriegt, dass ich mir dachte, ich muss sterben. Ja. Seriously.
Ja. Das ist halt so. Das ist die Sucht.
Ja, das ist die Sucht.
Ich bin sehr froh, dass du nur Kaffee süchtig bist. Stell dir mal bei härteren Sachen vor.
Na, oder nur Zigaretten. So, reden wir über unser heutiges Thema, Frau Röschel.
Dr. Röschel, bitte.
Dr. Röschel, wir reden heute über glückliches Single-Dasein. Wie funktioniert das? Wie kann man das eigene Single-Dasein aufpeppen? Ich meine, wir wissen beide Bescheid, oder? Wir waren ja beide long Single.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich habe ja ein bisschen drüber nachgedacht über diese Folge und über das Single-Dasein und über was ich zum Beispiel, weil mich auch oft Leute fragen, was würde ich so meinen jüngeren Ich raten? Und ich würde ihm definitiv raten, länger Single zu sein.
Mhm.
Also mein Rat an jegliche junge Frauen, Anfang 20, Teenageralter, ist, bleibt so lange Single wie möglich. Nicht, um jetzt durch die Betten Österreichs, Deutschlands oder der Schweiz durchzuprobieren, aber einfach, um sich selbst zu finden, um eine selbstbewusste, stabile Persönlichkeit zu entwickeln und dann erst in eine Beziehung zu gehen.
Mm.
Weil ich will es nicht sagen, aber der Spruch, liebe zuerst dich selbst und dann kannst du andere lieben, stimmt leider.
Sad.
Der ist voll sad, aber ja. Ich habe voll eine crazy Story mitgebracht heute.
Oh mein Gott.
Ja.
Tell me.
Ich habe eine Freundin, die drauf gekommen ist, dass ihre Affäre, also ihr Cousi, verheiratet ist.
Wahnsinn.
Ja. Das ist so krass gewesen.
Ich habe es ein bisschen mitverfolgt auf deinem Instagram-Account. Das ist ja echt, am Anfang habe ich gedacht, so weil du ja die Umfrage gemacht hast, soll man es der anderen Frau sagen, wie soll man da damit umgehen? Und da bin ich so, ich bin jetzt mittlerweile so, wenn man betrügt, dann sollte man vielleicht irgendwie auch die Lebensumstände von den Personen respektieren. Es gibt voll viele Paare, die einfach keinen Sex mehr haben wollen oder haben können, die sich aber dann irgendwie so arrangieren, dass das halt passt.
Ja.
Aber es gibt halt natürlich auch die Fälle, wo einfach der Typ eine komplette Familie irgendwie verschweigt und sie nebenbei noch irgendwie ein bisschen so ein zweites Leben aufbauen möchte und dann kommt man drauf.
Ja.
Und das hat ja nichts mit offener Beziehung zu tun, sondern einfach nur mit
Betrug. Betrug auf der höchsten Stufe. Das war so krass. Und da habe ich mir echt gedacht, so, ich habe halt mit meiner Freundin sehr viel dann über Single-Dasein nochmal geredet und wir haben halt dann gesagt, so, dass es eigentlich, sie ist an den Typen auch ein bisschen gekommen, weil sie eigentlich nicht glücklicher Single war, sondern ein bisschen so in einer Need. Sie wollte halt jemanden,
weißt
du, nach Corona, weißt du, da war der Need da. Und dann hat sie sich in diese Beziehung, in diese Affäre, wie man es auch immer nennen mag, geflüchtet und sie hat dann eigentlich sozusagen die ganzen Signale und diese, wie man sie so schön sagt, Red Flags.
Die Red Flags ignoriert.
Komplett ignoriert. Zum Beispiel, er hat ihr gesagt, so ja, er hat kein Facebook und kein Instagram und er hat gerade sein Facebook gerade deaktiviert und gelöscht und das war dann aber einfach eine fucking Lüge. Er hat sie einfach blockiert.
Damit sie nichts anschauen kann
und dann sind wir halt draufgekommen und so sind wir draufgekommen, dass da er, es war
da
ein ganz
denke
ich mir auch
immer, warum können solche Typen da nicht einfach dazu stehen und sagen, ja, ich will vielleicht gern Single sein oder ich will einfach meine Freiheit haben oder so.
Oder ich will die Sicherheit einer Ehe und das Vertrauen einer festen Partnerschaft, aber ich möchte trotzdem den Spaß von schnelllebigeren Affären zwischendurch haben.
Mhm.
Man sollte alles kommunizieren können, dann findet man auch den richtigen Partner für sich. Und sie hat dann gemeint, so, sie weiß jetzt, dass sie jetzt Single bleibt und einfach an sich arbeitet, für sich arbeitet. Also sie möchte halt einfach ihren Plan, wie sie es gerne hat, einmal durchsetzen, was sie halt machen mag. Und dann denkt sie jetzt wieder an eine Beziehung. Und ich finde, mir ist das halt dann im Zuge unserer Podcast-Folge auch eingefallen, es ist eigentlich so schwierig, finde ich, in unserer heutigen Welt auch ein glücklicher Single zu sein, weil dir ständig vorgemacht wird, dass dir was fehlt.
Ich glaube, das ist aber schon immer so gewesen, weil ich glaube, es ist noch nie...
Früher wurdest du einfach, da musstest du heiraten, weil es einfach Standard war.
Ja, aber wenn du es nicht geschafft hast, bist du ja trotzdem total gemieden worden. Du warst die alte Jungfrau oder die es nicht schafft, irgendwie einen Mann zu halten. Und das ist ja, also ich finde, damals eigentlich nur skandalöser gewesen und in sehr vielen Kulturen immer nur sehr viel skandalöser wie heute. Es wird schon funktionieren, ja. Natürlich wird es da vorgespielt. Also dieses Instagram-Mami-Blogger-Ding, natürlich hast du halt immer so diese Bilder von der perfekten Familie und von perfekten Kindern und von perfekter Ehe und so. Ja. Aber ich finde, es gibt ja auch sehr viele Blogger, die sich halt da auch sehr ehrlich dazu äußern. Also zum Beispiel dir, du sagst dir da auch relativ ehrlich über alle Hochs und Tiefs, die es halt in Beziehungen gibt. Das bereichert ja das Ganze irgendwie auch ein bisschen. Es kommt halt immer darauf an, was man sich zuwendet,
ja,
oder?
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass dieses, was ich ganz schrecklich finde, und das fand ich ja, das ist diese Toxic Positivity, dieses, ich bin Single und ich bin so glücklich damit, das finde ich halt auch sehr kritisch zu betrachten. Weil
es ist wie in jeder Beziehung, du bist manchmal Single glücklich und du bist manchmal traurig und du bist manchmal in einer Beziehung glücklich und manchmal bist du in einer Beziehung traurig.
Oder frustriert.
Genau.
Oder genervt.
Oder alles zusammen.
Alles zusammen, weil da schon wieder wer nichts gemacht hat.
Weil da schon wieder wer einen Geschirrspüler nicht ausgeräumt hat.
Ja, es gibt alles.
Ja, es verändert sich nur ein bisschen.
Sonst kann man. Aber ich fand das halt voll schwierig, das Thema. So, was macht ja eigentlich eine glückliche Singlezeit auch aus? Ich habe halt für mich erkannt, dass ich eigentlich der glücklichste Single immer dann bin, war, wie auch immer, wenn ich, also sowohl in der Vergangenheit war ich nie glücklicher Single. Also in meiner Anfang 20er Phase war ich nie glücklicher Single, sondern immer nur verzweifelter Single. Ich wollte immer einen Partner haben. Und erst eigentlich durch Beziehungen habe ich gelernt, also durch meine Beziehungen habe ich gelernt, dann in den Pausen zwischen den Beziehungen glücklicher Single zu sein.
Was war die längste Singlezeit, die du gehabt hast?
Ja.
Okay, ja, bei mir waren es fast 8.
Nein, aber warte, ich rede von der Beziehungszeit. Davor war ich ewig lang Single.
Ach so.
Also ewig lang ist jetzt auch übertrieben. Ich glaube 6, ja, nein, 5. Ich hatte immer so lange Gespuse, oh Gott.
Ich habe das zum Beispiel auch gar nicht gehabt, also ich habe lange Gespuse-Geschichten gar nicht so gehabt. Also bei mir waren es so dazwischen, bei mir war es dazwischen immer eher so 2-3 Monate mal Gespuse gehabt, wann überhaupt, und dann eigentlich schon wieder nimmer. Und ich habe dann echt, also ich bin ein Mensch, der braucht irrsinnig viel Zeit für sich selber. Und mit Zeit für mich selber meine ich nicht, ich brauche Zeit zum Party machen oder zum Fortgehen oder so, sondern ich brauche wirklich Ruhe. Also ich bin auch so ein Mensch, der von der Arbeit heimkommt, wenn man mich da anredet, ich bin so, ich brauche einfach mal. Und das ist schon immer, war schon immer so. Immer, immer, immer. Und mir ist das dann eigentlich aufgefallen, als wenn das jetzt Single-Zeit, also ich habe eine Beziehung gehabt als Teenager mit 19 oder so, war die dann aus. Und dann habe ich mir eigentlich, also das war nicht das Schlimme. Also der Alltag war nicht das Schlimme für mich. Sondern für mich war eher so immer so dieses Bild, das alle anderen haben, so ja, jetzt möchtest du jetzt nicht schon langsam mal wieder einen Freund suchen, jetzt bist du ja doch auch schon 20, 21, 22, 23. Und dann geht es irgendwie so los, dass halt alle schon stressen. Ich meine, es kann lustig sein, wenn das einmal eine Oma sagt oder eine Mama sagt. Oder, keine Ahnung, es nervt natürlich auch irgendwann einmal.
Ja.
Aber es nervt nur viel mehr, wenn es irgendwie von wildfremden Leuten oft so bei irgendwelchen Familienfäten oder bei irgendwelchen Partys oder so, wenn es dann halt so gefragt worden bist, ja, so schon so lang, ja, wow, warum und so. Und das habe ich, also es war immer so ein bisschen übergriffig. Also für mich war einfach, ich habe nie wen getroffen, mit dem ich mir eine Beziehung vorstellen hätte können. Und ich habe mir echt gedacht, boah, die meisten Typen sind mir einfach richtig auf den Nerv gegangen.
Ach so, na, das hatte ich nicht. Ich hatte da schon einige Kandidaten, mein eines Geschwusi, das so ein Jahr lang lief fast, wo ich ja dann nach Berlin geflüchtet bin, weil das einfach ein On-Off war und ich einfach die Menschen so geliebt habe und einfach weg musste von dem. Ich fliehe immer ins Ausland, kommt mir gerade auf. Ich war in Vietnam deswegen. Maybe.
Vielleicht ist das ein System, das du hast.
Ja, aber es funktioniert. Wenn du weg bist, bist du aus dem normalen Alltag raus und du bist dann einfach nicht mehr in dieser Welt. Und ich empfehle auch jeder Frau, alleine zu verreisen mal und auf sich gestellt zu sein und wirklich nur das zu machen, was man selber
will. Vor allem ja wirklich, wenn man halt echt nicht die Verpflichtungen hat, wenn man nur keine Kinder hat oder so und wenn man da echt nur ein bisschen frei ist, dass man einfach für Füße ist halt, man merkt es ja dann, je öder man wird, also wenn es halt dann wirklich schon so an Freunde geht, die einfach nur mehr ein Wochenende Auszeit haben wollen oder so von den Kindern und also das, man muss sich einfach wirklich die Zeit schaffen. Man glaubt immer, boah, ich fühle mich so schlecht, weil ich brauche mehr Zeit ohne meinen Partner oder ich brauche mehr Zeit ohne meine Kinder, aber das muss man halt echt nicht. Jeder Mensch braucht einfach sein Downtime und sein, jetzt möchte ich einfach nur irgendeinen Scheiß machen, irgendeinen Film anschauen und mich nicht für irgendwas rechtfertigen müssen und auch nicht reden müssen oder so.
Voll.
Also ich habe zum Beispiel die Single-Zeit was ich schlimm gefunden habe, und wir haben ja da auch schon im Zuge von Corona eben auch drüber geredet, weil wir da ja beide recht lang in die Wohnungen waren. Also ich war zum Beispiel auch mal längere Zeit eben von meinem Freund getrennt, weil wir eben auch gesagt haben, wir wollen jetzt wirklich mal keinen Körperkontakt und so, weil man echt nicht gewusst hat, wer es hat und wer es nicht hat. Ja. Also ich war dann auch eine Woche allein in meiner Wohnung und du warst ja nur viel länger allein in der Wohnung. Wenn man dann wirklich mal merkt, da ist jetzt keiner da und da kann dir jetzt mal wirklich keiner helfen bei der Situation. Und so, also diese Phasen als Single, wenn ich zum Beispiel krank war und mir Medikamente kaufen habe müssen oder so oder irgendwie irgendwas wirklich Zares war, dann habe ich gedacht, boah, scheiße, jetzt war es irgendwie schon cool, einen Partner haben, der ja, da hilft.
Na klar, aber ist es nicht dann eher, dass du dir einfach jemanden wünschst, der in Wahrheit kann das auch eine Freundin? Eine,
ja, aber ich glaube so,
dieser Support,
du hast ja irgendwann einmal, glaube ich, genug, immer deine Freunde mit Themen in die Ohren zu legen. Also bei mir war das zum Beispiel so, so Hilfe annehmen ist für mich wahnsinnig schwierig und das, da bin ich sogar bei meinem Freund nur so ein bisschen so, nein, das kann ich selber und das mag ich selber und so. Aber du nimmst einen Partner schon anders in Anspruch, glaube ich, wie eine Freundin. Und zum Beispiel, wenn die Freundin vielleicht eine Beziehung hat oder einen Job hat und denkst, nein, ich möchte keine Umstände machen.
Ich verstehe, was du meinst, aber ich habe mir das irgendwie dann gedacht, so, also vor allem in meiner Asien-Vietnam-Zeit war ich echt so, am Anfang war ich ja herzgebrochen, komplettes Chaos, Häufchen, traurig, elends, wow, das war schrecklich. Und dann pro Woche wurde es besser und besser und besser und ich habe einfach gemerkt, für mich ist das einfach so, dass ich mich auch nicht mehr so auf so eine Partnerschaft in dem Sinne verlassen möchte, beziehungsweise so sehr in meiner Partnerschaft leben möchte, sondern halt auch solche Punkte, wo ich halt zum Beispiel sage, hey, ich habe gerade ein bisschen einen Struggle und ich habe heute einen Stress und ich frage mal nicht meinen Partner, sondern frage eine Freundin, ob sie mir aushelfen kann. Weil ich glaube, das war für mich so ein Learning, dass es auch eine Beziehung sehr stark belasten kann, wenn du zu sehr
fordern und so,
ja,
Bedürfnisse äußert.
Aber ich hatte generell das Gefühl, so was mir meine Beziehungen die letzten halt beigebracht haben, dass ich da immer eigentlich einen Part gesucht habe, der sozusagen mich ganz macht, anstatt mich selber als Ganzes.
Das habe ich auch irgendwann einmal gelernt. Also irgendwann, man liest ja diese Dinge auch so oft. Also es ist ja nicht so, dass man es nicht weiß und man spürt es ja irgendwie, dass man sich selber mal als Ganzes betrachten muss. Ich habe dann echt schon so, also nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Jahren, wenn man schon dachte, boah, es wird sicher immer schwieriger, jetzt wen zu finden, weil ich mich ja immer weniger auf ihn einstellen möchte und so. Also du hast halt irgendwie so deine Gepflogenheiten, du hast deine Wohnung, du zahlst deine Rechnungen, du hast deinen Job, du hast deine Freunde. Ich habe eigentlich auch nie Zeit gehabt für einen Freund. Ich habe mir gedacht, boah, eigentlich zahlt es mir nicht und eigentlich habe ich überhaupt kein Bedürfnis auch danach. Aber du triffst dann wen und mit dem passt es dann irgendwie so und du kannst dann gewisse Eigenheiten, die du dir angeeignet hast, die fallen dir auf einmal nicht mehr schwer, dass du das loslässt. Und das war dann auch irgendwie angenehm zu wissen, dass man das wieder, dass man adaptionsfähig ist bei dem anderen.
Ja, ich muss sagen, ich finde dieses, ich bin halt dadurch auch durch meinen Job halt sehr ein selbstständiger Mensch. Und ich mache ja Coaching auch nebenbei. Und da wurde mir halt letztens auch gesagt, so, dass ich mich auch als Ganzes mehr sehen muss, was das betrifft. Also ich bin einfach sehr Kriegerin, also kämpfen und für sich einstehen und da. Und dass ich diese schwache Seite von mir, ich meine, das mache ich bei meiner Krankheit sehr gut, beim Borderline-Kranken schaffe ich das sehr gut, das anzunehmen. Aber ich schaffe das sehr wenig, wie du sagst, Hilfe anzunehmen, sich mal schwach in einer Beziehung zu geben. Aber mir ist aufgefallen, beim richtigen Menschen schaffe ich das. Ich schaffe das nur nicht sozusagen bei der knallharten Außenwelt. Da bin ich halt immer in meiner Kriegerposition sozusagen. Und das fand ich interessant, weil ich das gehört habe, so ja, ich muss halt diese Sachen auch akzeptieren, dann fühle ich mich als Ganzes. Das habe ich gemerkt, so dass ich halt zum Beispiel jetzt bei meiner verhängnisvollen Affäre, wie wir sie so liebevoll nennen, halt gemerkt habe, dass ich da auch diese Schwäche mal zeigen kann und nicht immer die Starke sein muss. Und ich glaube, das macht es auch ein bisschen
aus. Ja, weil man sich ja irgendwann diese Kampfhaltung halt zulegt. Also dieses, vor allem in einer großen Stadt, glaube ich, ist es nun mal mehr, wo man in einem Beruf arbeitet, wo man vielleicht auch sehr viel mit sehr vielen Menschen arbeiten muss und sehr viele Menschen mit sehr vielen Meinungen auch zu tun hat, dass man sich dann schon aneignet, ich bin jetzt die Person, bin ich jetzt in der Öffentlichkeit, aber wer bin ich dann eigentlich daheim? Weil wenn du Single bist, dann bist du eigentlich der einzige Zeuge von der Person, die du wirklich bist und vielleicht nur die besten Freunde. Und das ist halt was, wenn man sich das in einer auf eine Partnerschaft ummünzt, so sei, wie man ist einfach wirklich eine wahnsinnig schwierige Sache. Und das finde ich immer so ein bisschen übergriffig, wenn man zu Frauen sagt, hey, du hast jetzt jahrelang damit verbracht, die irgendwie zu optimieren, optimiertes Äußeres, optimierter Job, du kennst die beim Sex aus und du bist selbstbestimmt und tralala. Und dann sagt er irgendwie, jetzt sei einfach mal du selber, weil wir sind das alle nicht. Wir sind in Wahrheit alle bei gewissen Themen unsicher, bei gewissen Themen vielleicht sehr, sehr durchsetzungsfähig und man ist einfach so unterschiedlich und dann muss man sich bei der Person einfach wirklich wieder so geben, wie man ist oder kann sie so geben, wie man ist. Das braucht eigentlich bei mir, das jetzt wirklich lang dauert, sicher ein, zwei Jahre dauert, bis ich mich mal wieder so selber in der Beziehung so gespürt habe, weil ich am Anfang natürlich möchtest du irgendwelche Bedürfnisse befriedigen und halt irgendwie so, ja, ich bin das cool Girlfriend und mit mir kann man das machen, mit mir kann man das machen, mit mir kann man das machen. Aber ja, man ist halt leider auch manchmal das lazy Girlfriend oder das crazy Girlfriend oder man hat halt einfach,
bin meistens crazy.
Man hat einfach manchmal irgendwie so Phasen, wo man einfach sagt, hey, jetzt lass mich mal in Frieden oder so. Mhm. Und das sind Sachen, die muss eine Beziehung aushalten, Kinder, ganz einfach.
Ja, da muss ich halt sagen, dadurch, dass ich ja eben mit meiner Borderline-Erkrankung und was Beziehungen betrifft sehr zu kämpfen habe, habe ich halt echt immer so ein sehr knallhartes Ausschlussverfahren gehabt, dadurch, dass meine crazy Seite nämlich wirklich crazy ist, das musst du halt auch mal da backen als Partner, war halt da relativ immer schnell ein sozusagen Ausschlussverfahren, so Ausschlussverfahren. Und ich glaube, dass dieses, was halt viele haben, das ist die beste Seite von sich zeigen, funktioniert bei mir halt gar nicht. Also wenn das geht nicht. Du erkennst relativ schnell, vor allem am Anfang, dass halt die Abgründe auch da sind. Und ich glaube, das ist halt dann auch ein Unterschied nochmal vielleicht zu anderen. Aber ich habe das auch immer jetzt offengelegt, dass ich glaube, jeder, der mit mir näher zu tun hat, also auf einer Spusi-Partnerschaftsebene, hat diese Seite von mir kennengelernt. Vielleicht nicht lieben gelernt.
Aber es ist ja auch ein Prozess gewesen für dass du die Seiten nicht nur akzeptierst, sondern halt auch wirklich dazu stecken kannst und sagst, es gehört einfach zu mir dazu.
Ja, das war echt hart. Aber das ist auch das, was mein glücklicher, wo ich sage, mein glückliches Single-Dasein auch dann verbessert hat, weil ich einfach nicht mehr diesen Need hatte nach einer Beziehung, sondern es war dann, also ich hab das mit einer Freundin, eben nicht mit der Affäre, sondern mit einer anderen besprochen, sie will unbedingt eine Beziehung. Mhm. Die ist so fokussiert, ich meine, das verstehe auch, dass wenn man länger Single war, dass man einfach so einen, man will wieder diese Verbundenheit haben und dieses Zusammensein und dieses Together, weil dir das auch ständig von allen gesagt wird, dass man nur zusammen ist, man starkmäßig. Mhm. Was ich voll akzeptieren kann, aber sie ist so oft fokussiert auf die Beziehung, dass sie total immer ausblendet, was dieser Typ eigentlich nicht zu ihr passt und nicht zu ihren Bedürfnissen passt, nicht zu ihr als Mensch passt. Mhm. Ich meine, das ist für uns Außenstehende immer sehr leicht zu urteilen. Aber ich merke das ja, wie unglücklich sie dann auch teilweise ist mit dem Typen. Und dann funktioniert es eh nicht, dass es eine Beziehung wird, weil sie sich ja meistens auch an Typen binden will, die sie halt eher sehr freiheitsliebend sind. Und dann denke ich mir, man sucht sich halt auch oft leider, und das komme ich auf die Affärensache an, das hat sie auch gesagt, sie war in einem Need und hat sich etwas nicht sehr Cooles geangelt. Vielleicht, weil es auch in der Zeit genau gepasst hat. Aber ich glaube, dass man sich halt auf eine Beziehung, man soll nicht eine Beziehung suchen, man soll einfach sein Leben mal leben. Und das da, wo es klappt, da klappt es dann sowieso. Manchmal ist man richtig erstaunt, woher auf einmal dieser Mensch kommt. Und man ist so, wow, wie konnte ich mein Leben lang ohne den leben? Aber der ist auf einmal da und das ist alles so toll und es funktioniert.
Ich bin auch echt froh, dass ich meinen Freund jetzt nicht mit meinen Anfang 20er kennengelernt habe. Also das ist, ich finde, das kann man einfach nicht auf jeden Mensch ummünzen. Es gibt Menschen, die kennen sehr bald zusammen und sind super happy, beziehungsweise auch nicht immer super happy, aber für die passt es einfach. Ja. Und die schaffen sich da irgendwie den Weg, aber ich habe so eine sehr intensive Entwicklungsphase auch Anfang 20 gehabt. Also das habe ich auch gemerkt, so dieses, ich muss mich ausleben und ich muss voll viel arbeiten und ich muss voll viel verschiedene Jobs ausprobieren und ich muss voll beim Studium, ich muss mir selber was beweisen, Typ. Also ich war immer sehr fokussiert bei allem, was ich gemacht habe und habe wirklich so meine Freundinnen links liegen lassen und war echt so, nein, ich muss arbeiten, ich habe keine Zeit, das geht über alles, mein Job geht über alles, das ist das Wichtigste für mich. Und das ist, glaube ich, eher sehr macho-mäßige Einstellung gewesen und deswegen habe ich mir dann auch oft gedacht, ja, was soll mir ein Typ geben? Ich habe ja schon alles. Und ich glaube, das Problem, das dann auch viele Männer haben oft, das hast du ja wahrscheinlich beim Dating oft mitgekriegt, dass die echt oft ein bisschen eingeschüchtert sind von so starken Frauen und ich finde, das klingt immer so platt zu sagen, starke Frauen schüchtern mich ein, aber das Problem ist, dass man einfach manchmal wirklich so sehr mit sich klarkommt, dass man beim anderen einfach automatisch das Gefühl gibt, eigentlich hast du in meinem Leben keinen Platz.
Das habe ich witzigerweise nicht das Gefühl gehabt, dass das Typen so eingeschüchtert hat. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie eingeschüchtert sind von meiner Stärke, zum Teil. Nicht alle. Aber weil viele Typen da eher so jemanden wollen, also das hatte ich zumindest das Gefühl, die daten, um sich ein Opfer zu suchen, was an ihnen hängt und sie abgöttisch verehrt, weil sie selber verletzte Seelen sind, die das brauchen, diese Aufmerksamkeit eines anderen so sehr.
Mhm.
Und das ist einfach so, da finden sich dann zwei verletzte Seelen und beginnen eine wunderbar so toxische Beziehung.
Katastrophale Beziehungen, das ist ja wirklich so ein Ding, was man echt oft beobachten kann. Ja, ich habe das, also das Gefühl habe ich auch bei manchen Leuten gehabt, vor allem so in dieser Phase, wo ich sehr outgoing war und mir gedacht habe, ich muss wen beim Furtgehen kennenlernen und so, da habe ich das auch oft beobachtet. Und das waren dann auch immer so Situationen, wo es dann voll zu öffentlichen Dramen gekommen ist und so, wo man das irgendwie so braucht hat, dass das andere leider sehen.
Ja.
Und das ist zum Beispiel was ich halt, ich habe halt dann wirklich auch komplett meine Partnersuche eigentlich in einen ziemlich privaten Bereich verlagert. Also ich habe zum Beispiel, wie ich meinen Freund am Anfang kennengelernt habe, das nicht meine Freundinnen erzählt und auch nicht groß irgendwie herumposaunt, weil ich einfach mal für mich abtasten wollte, wie funktioniert das für mich? Wie ist der überhaupt drauf? Ohne dass ich dann gleich, oh mein Gott, ich will sehen und den kennengelernt und jetzt schau mal, was er geschrieben hat, schau mal, was er jetzt geschrieben hat, schau mal, welches Gift das er geschickt hat. Irgendwie hat das auch so viel Kraft gekostet.
Das verstehe ich zu 100%, weil ich das auch durch meinen Instagram-Kanal gelernt habe, dass ich meine Beziehungen oder Beziehungen generell nicht mehr so öffentlich breitreten werde. Aus dem einfachen Grund, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich das auch nicht mehr mit Freundinnen so teile. Ich meine, wir haben hier einen Sex-Podcast und ich erwähne ab und zu Geschichten aus meinem Leben, aber entweder sind sie abgeschlossen oder ich versuche es trotzdem so zu für mich zu schauen, dass es halt meine Sache bleibt, zum größten Teil. Weil dieses, was man halt als Single oft hat, dieses, was mir aufgefallen ist, dieses, ma, schau, jetzt hat er das geschrieben, schau, da hat er das geschrieben. Und jeder kennt jeden in Wien über irgendeine Ecke.
So, ja.
Und dann sagst du, ah, ja, den kenne ich eh auch. Ma, der hat das mit der gemacht, was passt auf.
Und dann ist schon vorbei, gell?
Ja, und dann ist schon so ein, dann triggerst du der Person schon was und die achtet dann nur noch mehr darauf, dass der andere Failure versagt oder so.
Ja.
Und ich meine, jeder Mensch kann sich ändern, jeder Mensch ist mit jeder Beziehung anders. Also ich war in meinen ehemaligen Beziehungen ein komplett anderer Mensch, als ich es jetzt wäre, weil man entwickelt sich ja hoffentlich weiter.
Mm.
Und also ich bin halt, wie du vorher gesagt hast, mit dem, du hast es gebraucht, Single zu sein und hast das jetzt so mit Ende 20 das so gefühlt, dass du das Ding, das finde ich, das hat ja, wie gesagt, jeder schließt woanders an und ab. Und manche können sich als Paar entwickeln. Ich habe einfach gemerkt, ich kann mich als Paar nicht entwickeln.
Mhm.
Ich kann mich als Paar nicht wirklich so in die Richtung entwickeln, die ich sein möchte. Mhm. Deswegen ist es für mich jetzt, wo ich so Single war und bin, also in dieser Single-Phasenzeit Mitte 20 eben, war es einfach für mich so eine, ja, da habe ich erst richtig gemerkt, okay, ich brauche das aber auch noch, um einfach selber zu reifen.
Zu reifen, ja, voll.
Und ich merke einfach jetzt, dass ich zum Beispiel mit meiner verhängnisvollen Affäre komplett anders umgehe oder generell mit Menschen auch anders umgehe und auch viel mehr Akzeptanz in gewissen Sachen reinbringe, wo ich davor wäre ich an die Decke gegangen. Also da wäre ich Drama Queen des Jahrhunderts gewesen, aber
ja, man versucht sie irgendwie weiterzuentwickeln, es ist.
Aber ich würde sagen, was macht einen glücklichen Single aus? Ich glaube, dass ein glücklicher Single macht nicht unbedingt aus, dass man sagt, Beziehungen interessieren mich nicht mehr, das auf jeden Fall nicht, sondern dass du eine natürliche Einstellung mit so einer Balance dazu gewinnst.
Gelassenheit.
Und auch nicht diesen Stress. Ich glaube, Frauen um die 30, und das kann ich sagen als Frau,
Um die 30,
ich bin genau 30, kann ich sagen, ich merke einfach, wie crazy alle in meiner Umgebung werden, weil sie glauben, die innere Uhr tickt und wir haben jetzt alle keine Zeit.
Mich stresst eher die Einstellung, sage ich da ganz ehrlich. Ich habe mich schon immer extrem alt gefühlt, also immer eher so älter.
Ja, weil die Sina ist ja auch unser kleiner
Hypochonder. Ja, wirklich.
Die Stimme der Vernunft. Ich habe mich immer wie ein Teenager gefühlt.
Bei Gott, weiß Gott, ich bin definitiv nicht die Stimme der Vernunft. Aber ich habe wirklich immer so das Gefühl gehabt, ich fühle mich irgendwie alt oder öder halt, keine Ahnung. Und ich habe echt so das Gefühl, mich stresst der Gedanke daran, dass mit 30, 35 da irgendwas aus sein soll. Also das ist ja immer so, das wird dir ja in jedem Film immer so gesagt, boah, ja, da findet der Frau einen Mann und dann ist aus und das war es halt dann. Sie kommen zusammen perfekt. Hey, wenn du deinen Partner rein theoretisch mit 30 kennenlernst und man wird so 75 Jahre alt und man bleibt zusammen, dann ist das immer noch verdammt viel Zeit, die man miteinander verbringt.
Deswegen sage ich ja, genießt die Zeit davor.
Ja.
Ihr habt dann noch echt lang Zeit zusammen und das wird keine Farbe werden.
Ja, und das ist halt auch das Ding, weil jeder immer glaubt, man bleibt halt in dieser anfänglichen crazy Verliebtheit für immer hängen. Aber es kämen wirklich, und es kämen großartige Erfahrungen danach, aber es kämen halt wirklich auch taffe Erfahrungen danach.
Ja.
Sagt apropos jedes tough. Paar. Apropos tough.
Ich habe da was mitgebracht. Werbung. Und zwar die Satisfyer Balls, die machen nämlich die sozusagen, machen alles wieder tight, könnte man meinen.
Das Lustige ist, die habe ich tatsächlich auch in meiner sehr langen Singlezeit für mich entdeckt.
Ja, ich habe die ja durch unsere ASAT-Kooperation zugeschickt bekommen und habe mir gedacht, so, ich starte das Beckenbodentraining.
Und was sagst du?
It's crazy shit. Ich wusste nicht, dass man da auch Muskelkater bekommen kann.
Ja, das ist mir schon einige Male passiert.
Ja, deswegen, man sollte da auch ein bisschen vorsichtig sein und mit dem leichtesten Gewicht starten, viel Gleitgel verwenden und dann nicht zu lange tragen, weil es am Anfang echt anstrengend ist. Aber ich finde es auf jeden Fall super cool, sich damit auch mal zu beschäftigen und auch, um diese Muskeln mal kennenzulernen. Mhm. Weil, wie du weißt, in meiner Yoga-Lehrerin-Ausbildung arbeiten wir ja auch mit dem sozusagen Beckenbodenmuskel sehr viel. Und das ist sozusagen einer der Verschlüsse, die man halt sozusagen beim Schließen soll, um die Energie zu halten. Und vor allem als Frau sollte man die Energie in sich halten. Das ist sehr, sehr cool. Und deswegen dachte ich mir, probiere ich das auf jeden Fall aus. Ich muss sagen, ich taste mich langsamer ran. Wie sagt man so? Langsam nähert sich das Eichhörnchen. Langsam trainiere ich den Beckenbodenmuskel. Aber ja, ich bin halt nur ein bisschen skeptisch, weil halt viele sagen so, ja, weil man ja nach der Schwangerschaft sollte man das auf jeden Fall machen, weil man dann sozusagen ausleiert. Da habe ich viel nachgelesen, niemand leiert aus. Also ich möchte mal diesen Irrglauben hier nochmal sagen, es gibt keine ausgeleierten Vaginas, auf diese, also nicht in der Form.
Man muss ja wirklich ein bisschen schauen, weil du das Thema Schwangerschaft ansprichst. Also vor allem solche Trainingsgeräte und das, ich bezeichne es als Trainingsgerät.
Ja, das ist ein Hardcore-Training.
Ich nehme es zum Beispiel immer her, wenn ich Hausarbeit mache. Also mir ist es zum Beispiel beim Yoga, also wenn ich Yoga mache, ist es mir zu viel, weil ich tatsächlich, wenn ich diese Yoga-Übungen mache, die man ja zum Beispiel eben auf der Verpackung sieht, sind ja ein paar Sachen aufgezeichnet.
Cat-Cow.
Habe ich tatsächlich immer eher schneller einen Krampf gekriegt und es ist wirklich nicht angenehm. Also man muss echt ein bisschen aufpassen. Ja. Aber bei der Hausarbeit ist es super, also beim Geschirrspüler ausräumen oder Staubsaugen oder keine Ahnung, einfach mal für 10 Minuten, Viertelstunde und schauen, wie es läuft. Eine Freundin von mir hat die nach der Schwangerschaft ausprobiert und sie sind ihr rausgefallen und sie war fertig mit den Nerven. Natürlich, also wenn man es gleich nach einer Schwangerschaft verwendet, man muss ein bisschen warten und man muss auch mal ein bisschen Toleranz jetzt für den eigenen Körper entwickeln. Ja, die Körper verändern sich, aber es verändert sich auch wieder in eine andere Richtung. Also, ich finde also dieses...
Zeit lassen. Der Körper braucht halt Zeit. Das braucht 9 Monate nach vorne zu wachsen.
Ja, und unglaublich.
Halt, dann geht da auch eine gewisse Gewalt durch den Körper durch.
Ja, total.
Und das muss ich halt auch einfach ganz... Ich finde das ganz schrecklich und das möchte ich, meine, ich habe kein Kind und ich möchte damit keine große, weiß die große, ich weiß alles sagen, aber man, ich finde es ganz schlimm, wenn man dieses After-Pregnancy-Body-Things-Ding sieht. Ganz ehrlich, ein weiblicher Körper nach der Geburt sollte dem Baby auch Geborgenheit geben. Wir brauchen kein Sixpack. Ich meine, jeder, der ein Sixpack hat, wunderschön und super, dass es so ist, aber es ist einfach so der...
Es soll nicht der Standard sein, dass man gleich wieder Standard so ein optisches Ideal verfolgt.
Baby will sich reinkuscheln und ich finde halt, das war so diesen Stress, den der Frauen teilweise gemacht wird, finde ich so schrecklich und schlimm und ich meine, ich kann mir gar nicht vorstellen, den Druck auf Müttern, also ich meine, es ist ganz arg, ich meine, die haben eh schon so viel zu tun und vor allem so eine Schwangerschaft ist ja nicht easy going, das ist ein extremst hart für den Körper.
Total.
Und dann
total
kommt noch dieser gesellschaftliche Druck. Also
Katastrophe. Also es ist ja dieses, vor allem bei, die, bei diesen Beckenboden-Trainingsgeräten ist es ja, finde ich, auch oft so, dass man sagt, ja, okay, dann ist man super, wird man super eng für einen Partner. Ich finde auch nicht, dass das unbedingt. Natürlich wird man enger und es ist ja auch cool für einen Partner. Natürlich, wenn man es wirklich regelmäßig betreibt, merkt man da sicher was. Für mich ist aber jetzt auch das nicht der ultimative Anspruch. Also ich finde, dass jetzt nicht die Vagina das nächste super optimierte Objekt am weiblichen Körper sein muss. Also ich finde es toll zum Beispiel, wenn man, also für mich ist zum Beispiel ein Punkt wirklich so, Beckenboden zu trainieren, weil man merkt, es wandert ja nach unten und es ist einfach toll, wenn man das mal wieder halten kann und ich glaube, man profitiert im Alter dann schon auch davon, wenn man eben den Beckenboden einfach halbwegs trainiert hat.
Pinkelst du nicht an.
Genau.
Nein, das Ding ist, was, also wofür ich es verwende und der, das ist definitiv nichts für, also was ich für meinen Partner, zukünftigen Partner oder sonst wen mache, sondern es ist einfach für mich in meiner Yoga-Praxis einfach kommt es dazu, weil ich einfach gelernt habe, ich möchte die Verschlüsse sozusagen, meine Körperverschlüsse einfach halten können und das ist einer der Verschlüsse, die einfach wichtig sind. Der Psoas ist auch ein wichtiger Muskel und alles und das möchte ich einfach auch trainiert haben und das ist für mich halt, das war eigentlich so mein Beweggrund, das überhaupt auszuprobieren. Mhm. Ja, ich würde sagen, langsam anfangen, nicht stressen lassen wie mit allem. Das ist das Nächste. Man stresst sich so sehr. Man ist einmal Single. Ich meine, man muss ja auch mal verarbeiten, dass man sich getrennt hat.
Total.
Also ich habe das erst bei meiner letzten Trennung so richtig gemerkt, dass ich mich früher immer viel zu schnell schon wieder gestresst habe.
Schon wieder in die nächste Geschichte.
Ja, und so gar nicht verarbeitet habe. Mhm. Und diesmal habe ich das Gefühl, dass ich es verarbeitet habe und da ganz anders
an... Moving on.
Moving on. Mhm. Und ganz anders abschließen konnte. Mhm. Man muss dazu sagen, die Reise hat schon sehr viel... Also, das hat schon echt was anderes. Ich habe das damals noch mit meiner Therapeutin besprochen, wie ich zurückgekommen bin, also wegen, weil wieder Corona-Zeit war. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass einfach durch diese Reise und dann Corona und wieder allein sein, weil ich habe ja dann schon, bei der Reise war ich schon so, ja,
jetzt geht's los.
Jetzt gibt's das Single-Dasein in Wien, Party, Party. Und dann war wirklich wieder Lockdown. Und da habe ich echt gemerkt so, hey, aber eigentlich ist das gar nicht so schlecht gewesen, weil ich dann auch so die Reise nachspüren konnte und eigentlich auch mein Wachstum mal gemerkt habe von Haufen Elend zu, hey, ich bin wieder ich bin wieder eine starke Person und muss sagen, dass ich glaube, dadurch, dass ich diese Reise gemacht habe, die Trennung so viel besser verarbeitet habe. Also wirklich so, es war zwar schneller verarbeitet, weil du so viele Eindrücke hast und du lebst viel schneller und intensiver, aber dadurch wurde es halt auch irgendwann mal so weit weg. Also mir kommt es vor, als ob das 5 Jahre her sind.
Ja, so Tapetenwechsel ist schon gut. Also für mich war es damals auch so eben neue Stadt und so. Ja. Aber es war jetzt generell, weil ich halt einfach auch mit der Schule fertig war und studieren angefangen habe.
Ja.
Aber so grundsätzlich glaube ich, was für Singles, was fragen sie wirklich für Mädels, was wir so für Tipps haben eigentlich, gell?
Ja.
Ich finde, man sollte einfach wirklich versuchen, Hobbys zu kultivieren. Also das ist zum Beispiel was, das fällt mir immer sehr auf, dass jetzt nicht nur Menschen, die sich gerade getrennt haben, sondern einfach generell junge Menschen keine richtigen Hobbys haben oft. Also es ist halt,
finde ich... Sina, was ist dein Hobby?
Mein Hobby ist Lesen tatsächlich.
Sagt das nicht jeder.
Lesen, malen, na schon. Ich finde, es ist aber ein Unterschied, ob man jetzt Sachen konsumiert, als Medienmensch vor allem, dass man daraus irgendwelche Postings machen kann oder ob man irgendwelche Blogartikel schreibt. Natürlich ist auch Schreiben mein Hobby, aber es ist halt auch irgendwie mein Beruf. Und das, finde ich, muss ich schon ein bisschen differenzieren, aber einfach also Sachen wie allein spazieren gehen, mein Handy daheim lassen und ein Eis kaufen oder so. Das sind einfach Sachen, die mache ich für mich selber und die finde ich cool. Oder so mir voll viel Essen kaufen und sagen, hey, ich habe keine Zeit und dann schaue ich eigentlich irgendeinen Schrott im Fernsehen an. Das sind Sachen, die mache ich für mich selber.
Ja, voll. Ich finde halt, das mit den Hobbys ist mir aufgefallen in der Corona-Zeit, dass ganz viele keine Hobbys mehr haben und dann ganz plötzlich auf der Suche nach einem Hobby waren. Ich muss sagen, bei mir ist mein Hobby, wird jetzt auch vielleicht mal mein Beruf. Ich liebe es einfach Yoga, aber jetzt nicht Yoga, die Asanas unbedingt, sondern generell das Yoga-Lifestyle. Also ich bin sehr... spiritueller Mensch. Ich lege super gern Karten, ich mache Neumondwünschen, ich mache Rituale, ich räuchere meine Wohnung aus, ich sammle Kräuter und binde die und mache so Räuchersachen und merke einfach, dass da gehe ich halt voll auf. Deswegen bin ich auch drauf gekommen, dass so in der Stadt wohnen auch nicht mit meinem Ding entspricht, weil ich eigentlich meinen ganzen Balkon und meine Fensterbretter für Kräuter verwende schon und bin so, ich würde so gern so einen Garten
Natur,
haben und
so ein bisschen
halt so
Natur,
mehr mit dem noch arbeiten. Ja. Und das ist so ein bisschen, würde ich sagen, mein Hobby, obwohl ich es ja zum Teil jetzt auch wieder schon zu meinem Beruf mache.
Das ist zum Beispiel, ich hab ja vor 2 Jahren Musik aufgenommen und da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich unbedingt mal so mein Hobby richtig so wieder anderen Menschen
pushen,
einfach so pushen und mal wirklich schauen, wie weit kann ich schaffen und so. Und es waren, also ich habe ja echt coole Resonanz gehabt damals, aber ich habe halt gemerkt, so ab dem Zeitpunkt, wo das Ganze dann schon so ein bisschen Business geworden wäre, dass man keinen Spaß mehr gemacht hat. Und dann habe ich mir gedacht, vorbei, mag ich nicht mehr, ich mag das nicht mehr machen, ich mag es eigentlich für mich machen. Und jetzt, mir taugt es einfach auch daheim sitzen, Musik aufnehmen und die halt dann keiner hört. Und es ist für mich voll in Ordnung, aber ich fühle mich da irgendwie sauberer und aufgeräumter. Ja. Und ich weiß, das ist mein Ding, das ist was, das mache ich für mich und nicht, dass ich irgendwie Klicks oder Views oder sonst oder Likes oder sonst irgendwas kriege. Und das ist halt eben, ich glaube, für viele Menschen ist halt Instagram eigentlich auch so ein Spaßding gewesen. Und für manche haben es dann zum Beruf gemacht, was ja mega cool ist.
Ja.
Aber man muss sich halt dann wieder irgendwie so einen Safe Space suchen, indem man halt wirklich nur Dinge für sich selber macht. Und ich finde zum Beispiel, und da haben wir eher, glaube ich, schon mal diskutiert, ich finde Fitnessstudio so zur Selbstoptimierung, so, ich muss halt voll trainieren und voll pumpen, gell, damit ich einen geilen Sixpack habe, ist für mich definitiv kein Hobby, sondern halt ein Selbstoptimierungstool.
Für mich ist Fitness, weil ich mache ja momentan Pilates mit so einem Reformer, aber das mache ich wirklich, um meine Kraft zu, also ich möchte kräftiger werden, um in meiner Yoga-Asana-Praxis stärker zu sein. Und das hat einfach einen Grund. Also ich weiß einfach, okay, wenn ich in der Asana-Praxis stärker bin und halt Positionen länger atmen kann und durchhalte, entsteht ein gewisser Prozess stärker bei mir. Und wenn ich mich nicht so sehr darauf konzentrieren muss, dass ich nicht umfalle oder dass ich es richtig mache, dann ist es einfacher und ich kann mich mehr auf dieses Mentale fokussieren. Mhm. Und das hat aber eindeutig, also bei mir ist dieses, also Pilates, es macht mir extremst viel Spaß und ich finde es richtig cool, aber für mich hat das einen Zweck.
Mhm.
Und das ist zum Beispiel, das ist einfach so ein anderes Ding, zum Beispiel, wenn ich möchte zum Beispiel, mache so Yoga noch privat, also ich mache noch so für mich und das ist mein Hobby und dann mache ich Yoga als mein Beruf und es ist total arg, wie sehr ich das teilweise im Kopf kappen kann, weil ich bei einem anderen einfach mich fallen lasse und dann sagt mir jemand das auch an und ich habe meine Stunde und ich rede mit der und es ist natürlich jetzt, hat sich verändert, weil ich halt mehr Background-Wissen habe und halt natürlich auch viel mehr achte darauf, was ich gerade tue und ob die Position ist. Aber ich merke einfach so, dass es halt trotzdem noch immer ein Hobby ist. Mhm. Und das macht mir noch Spaß. Und deswegen schaue ich mal, wie es sich weiterentwickelt.
Ja, es ist, finde ich, echt wichtig, dass man einfach auch so einen Prozess hat, wo man sich selber auch, also nicht nur emotional, sondern halt auch körperlich oder so einfach ein bisschen entwickeln kann. So, was sind meine, was macht mir Spaß einfach? Was taugt mir? Was finde ich lustig oder cool?
Weißt du, wie viele Pilates sind, um einen Body zu bekommen?
Ja, und ich glaube, es ist halt irgendwie ist so ein Problem. Natürlich ist es cool, okay, diese Dinge zu machen, gesund und alles, aber irgendwie einfach was zu machen, da muss ich nicht perfekt ausschauen, da muss ich nicht perfekt sein und da muss ich nicht funktionieren, einfach mal für mich irgendwas.
Ja, also ich meine, ich mache das ja wegen dem Kraftgewinnen, aber ich habe halt einfach gemerkt so, weil ja viele gesagt haben, ja, aber jetzt hast du, man sieht schon bei den Armen mehr, weil ich habe halt davor gar keine Armmuskulatur gehabt und jetzt merke ich schon, dass ich kräftiger geworden bin. Und ich war dann echt so, ja, kann sein. Und dann habe ich aber erst gemerkt so, dass das andere mit einem ganz anderen Auge betrachten, warum man Fitness macht. Und dann ist mir das aufgefallen, zum Beispiel für mich ist Laufen auch so ein Beispiel. Ich finde Laufen scheiße. Ich hasse Laufen. Nicht, und das liegt aber nicht daran, dass ich das irgendwie, ich mache, weißt du, warum ich laufen gehe? Weil ich meinen Hund, den Waldi, einfach gerne manchmal laufen sehe und einfach das lustig finde, mit ihm das zu machen. Und klar hat das, wenn ich zum Beispiel mir die Decke auf den Kopf fällt und ich ein bisschen so deprimierendere Gedanken habe, weiß ich einfach, es ist der Kick, den ich danach bekomme, der mich aus diesem Loch rausholen könnte. Und der mir auch zum Beispiel, wenn ich wütend bin und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann das sehe ich als Tool, aber das ist nichts, was jetzt ein Hobby von mir wäre, weil es mir Spaß macht.
Ich glaube, über Freundin zum Beispiel, die geht irrsinnig gern, also vor Corona, irrsinnig gern Karaoke-Sänger. Das habe ich so lustig gefunden. Also das ist zum Beispiel was einfach echt witzig ist. Es macht einfach Spaß, man muss nicht perfekt sein und es ist einfach lustig. Auch Tanzkurse und solche Sachen, wo man es mit Freundinnen macht oder so. Also ich finde, also diese Bande mit Freundinnen zu sein und einfach eine Clique zu haben, wo man sich auch austauschen kann, eben jeder hat die gleichen Sorgen, jeder hat die gleichen Ängste und ist manchmal traurig und manchmal gut drauf, aber das bringt schon auch sehr viel, wenn man Freundschaften pflegt und vor allem Freundschaften, die man dann nicht, sobald der erste Typ wieder auf der Matte steht, links liegen lässt. Ja, genau.
Aber da muss ich sagen, ich glaube, dass ganz viele Menschen auch leider toxische Freundschaften pflegen und mir ist es über meinen Jahren des Erwachsenwerdens so aufgefallen, dass ich mich extremst oft an Menschen geklammert habe, Freundinnen, weil ich keinen Partner hatte und habe den Ersatz in ihnen gesucht und habe dann ständig meine Zeit mit ihnen befüllt und habe da auch teilweise keine gute Auswahl getroffen und habe einfach gemerkt, dass ich an Leute geraten bin, die super oberflächlich sind, die keine Wertschätzung mir gegenüber haben. Und dann, ich bin dann echt so drauf gekommen, hey, das ist genau das, was ich auch in Typen dauernd hatte. Ich hatte da Freundinnen, die genau so wenig wertschätzend zu mir waren, wie manche Spusis. Und dann war ich so, okay, also das muss ich auch ändern. Also so Freundschaften, und zwar auch mit einer gewissen Selektivität auch auszuwählen. Und man braucht nicht 100 Freunde. Und ich meine, wenn man jünger ist, hat man einfach viel mehr Zeit und kann sich da tausenden Bekannten hingeben und es macht ja auch Spaß und es ist auch vollkommen okay. Umso älter man wird, ich merke es einfach bei mir, ich habe einfach keine Kraft und keine Lust, mich mit den Leuten zu beschäftigen, die super oberflächlich sind, denen es nur geht, von Party zu Party zu hopsen, die sich mit so mit Nichtigkeiten nur in ihrem Leben beschäftigen. Mir ist es lieber,
ich habe eine gute Freundin, die ich anrufen kann, wenn ich irgendein Vagina-Problem habe oder sowas oder irgendwie, keine Ahnung, wenn man über sowas reden kann.
Ja.
Wie so, hey, wo gehen wir heute hin? Wow, hast du Gästeliste?
Oh Gott, bitte sag das nicht.
Hast du Gästeliste?
Oh Gott, ich hasse diesen Spruch so sehr. Obwohl ich bin auch so jemand, ich frage, oh, gerne, Freunde. Hast du Gästeliste?
Schade, es sind einfach so Dinge, die sich halt, glaube ich, mit dem Alter wirklich ein bisschen ändern. Also mit Anfang, Mitte 20 ist es lustig und irgendwann denkt man sich so, man sucht einfach immer noch mehr. Das kann auch gefährlich sein, aber ich glaube, irgendwann sucht man einfach mehr Realness, also einfach diese Echtheit und Authentizität, nicht nur im eigenen Leben, sondern vor allem auch in andere Menschen und einfach auch in Beziehungen. Und das ist wichtig. Und das ist der richtige Weg, den man da geht. Aber also man kann auch mit 30 ein Party-Animal sein und lustig sein. Ja, natürlich, das darf man nicht missverstehen. Aber wenn man halt nicht. Man da die Selbstverwirklichung sucht, das ist das Problem, glaube ich.
Ja, weil mir ist aufgefallen, also diese Personen in meinem Umfeld, die ich als sehr oberflächlich beschreiben würde und halt auch nicht so als sehr gesunde Menschen, die haben auch alle keine gesunden Beziehungen. Hm. Und mir ist es aufgefallen, wie die teilweise in Beziehungen agieren und wie die teilweise als Singles agieren. Und ich bin einfach, da habe ich gemerkt, dass sich in mir was gewandelt hat, weil ich früher genauso war. Ich war genauso früher. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, fuck, und warum stört mich das jetzt so sehr? Mhm. Weil sie mich an früher erinnern. Ja, voll. Und dann war es irgendwann mal auch Zeit, das loszulassen, zu sagen, okay, das war einmal. Das
funktioniert nicht mehr
für dich. Das funktioniert nicht mehr für mich. Und das war einfach auch so, würde ich auch einen Step sagen, auch in meinem, so als Single, zu achten, okay, mit wem verbringe ich meine Zeit, mit wem, also mit wem kultiviere ich da irgendwie so eine Basis? Irgendwie, ich sind's halt, ja, ich finde, Single zu sein bedeutet für mich echt, auf sich mal zu achten und mal die Zeit für sich zu nehmen und mal sein Leben auch zu sortieren, so reinigen und zu schauen, was einem gut tut. Und ich glaube, dass so Freundschaften, die einen auch teilweise sehr stressen, fast schlimmer sind als die toxischste Beziehung.
Gilt sicher ja auch für die Männer, weil ich finde es ja immer interessant, Männer sind ja bei, also im Single-Dasein, die leben das einfach ein bisschen mehr heute dies, morgen dies und jeder Tag, so wie er heute kommt. Also kommt man halt zumindest in meinem Bekanntenkreis eher so vor. Die stressen sich da auch nicht so und ich glaube natürlich, dass das auch einfach mit dem zusammenhängt, dass einfach Männer nicht so gebunden sind, was der Zeitpunkt der Familiengründung, was das ausmacht.
Da habe ich einen sehr spannenden Interview-Podcast, wie man es nochmal nennen mag, gehört. Und zwar mit einem klinischen Psychologen, der gesagt hat, dass Frauen den Stress haben, dass sie bis 35 alles erledigt haben müssen. Mhm. Die müssen Business fit sein, die müssen ihr soziales Gefüge fit haben, die müssen einen Partner haben, die müssen dann die Kinderplanung abgeschlossen haben, beziehungsweise starten, weil 35 Ende Gelände und aus dem Haus. Und Männer haben da mindestens noch ein Jahrzehnt später, das heißt, die stressen sich, bis sie 30 sind, mal nicht. Die Zeit zwischen 30 und 40 nutzen sie dann circa für das Business und dann gehen sie vielleicht die Kinderplanung an, weil sie können sich immer noch eine jüngere Partnerin suchen, falls es mit der Gleichaltrigen nicht mehr klappen sollte. Und das ist eine ganz gelassenere Einstellung, aber das Ding ist halt,
bei uns funktioniert es halt einfach
oft nicht. Es funktioniert nicht. Und zum Beispiel, was ich lustig fand, Gwyneth Paltrow, ich sage den Namen fix gerade falsch, hat in ihrer Netflix-Sendung gesagt, dass sie sich erst sozusagen nach dieser Kindersache
gelöst gefühlt hat. Ja. Das hört man oft, ja.
Und dass sie dann erst richtig gelebt hat. Und das habe ich halt auch von so vielen Frauen schon gehört, dass so die beste Zeit war so 40, weil dann war das erledigt. Das
höre ich auch oft. Ja.
Und da denke ich mir so, ich verstehe das total und deswegen versuche ich auch meinen Mädels und mir selber auch zu sagen, genieß das Moment im Jetzt, weil ganz ehrlich, ich werde nie wieder so frei und ungebunden sein können, wenn da mal ein Kind dran ist.
Das ist zum Beispiel der Grund, Leonie, weil wir ja relativ oft auf Instagram sind, also verhältnismäßig schätze ich mal, ich eigentlich eh gar nicht so, weil es wird auch immer mehr.
Aber weil warum ich zwinge, ist ein Messer im Rücken, so jetzt poste
das. Nein, aber zum Beispiel, ich habe jetzt angefangen, dass ich sehr viel Pro-Aging-Bloggerinnen gefolgt bin. Also das Frauen mit grauen Haaren, Frauen mit weißen Haaren, ich bin ein riesiger Iris-Apfel-Fan. Und das macht tatsächlich, wenn du diese Menschen auf einmal in deinem Feed zeigst, die nicht die ganze Zeit dieses, so kriegst du Business und Kinder unter einen Hut und tralala, wenn du das auf einmal nicht mehr hast, ist deine Wahrnehmung wirklich eine ganz andere. Und das finde ich voll spannend. Also das war jetzt ein Selbstexperiment, das ich gestartet habe. Also, weil ich einfach meinen eigenen Schönheitsbegriff, ich war letztes Jahr irrsinnig youth-obsessed. Ich habe letztes Jahr die ersten Fältchen bei mir bemerkt und habe mir gedacht, brauchst sofort Botox. Habe ich nicht gemacht, weil ich mich viel zu sehr fürchte, dass mein Gesicht auf einmal runterhängt. Aber es war da, der Gedanke war da, der Termin war vereinbart, aber ich bin nicht hingegangen. So. Und dann haben wir gedacht, jetzt muss ich was
crazy
ändern.
Crazy shit is coming up here.
Es war wirklich crazy.
Mein Vater, da haben wir den Podcast schon gehabt.
Es war eigentlich ein großer Teil des letzten Jahres. Ich würde mal sagen, ungefähr von April bis Oktober.
Ihr seht's, April bis Oktober, das war unsere Podcast-Zeit. Sina hat Geheimnisse von mir. Ich möchte dir das dokumentiert haben.
Ich
habe
wirklich angefangen, aktiv sehr vielen Menschen zu entfolgen. Sehr
nicht
viel,
mir.
Nein, natürlich nicht. Aber einfach auch für mich diesen Cyberspace anders zu nutzen und überhaupt da so ein bisschen Detox zu betreiben. Also auch mit dem, was ist mein Schönheitsbegriff. Ganz ehrlich, wir sind alles, was wir in der Werbung sehen, überall, ich habe mit 25 auf zum Altern und ich finde, dass das einfach nicht Realität ist und es stört mich wahnsinnig, wirklich. Wir haben gestern zum Beispiel über Lippenstift-Aussendung gesprochen und ich habe gesagt, hey cool, endlich mal eine ödere Frau in der Werbung. Ja. Und es ist einfach so erleichternd, wo man sagt, hey, man kann auch nur jenseits der 25 gut ausschauen.
Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was ich glaube, das habe ich in dieser Beverly Hills, Housewives of Beverly Hills gesehen, wo die eine gesagt hat, man hat ja nur ein kurzes Zeitfenster für hot sein. Das habe ich dann so auch traurig auf meiner Instagram-Story. Es ist in den Highlights, glaube ich, unter Sex and Love gespeichert bei mir. Habe ich das ein bisschen dokumentiert, weil ich das so schrecklich finde, weil du hast kein fucking Zeitfenster, in dem du hot bist. Weil wenn ich so Männer frage, was sie hot finden, sei es von über 50 bis 25 Typen, sagen sie Persönlichkeit, wenn du merkst, dass der Ausstrahlung.
Selbstbewusstsein.
Ja, Selbstbewusstsein. Mhm. Und das kommt einfach, teilweise hast du dieses Selbstbewusstsein in jungen Jahren gar nicht. Und mein Vater hat gesagt, er findet am sexiesten so Lachfalten oder so. Also zum Beispiel solche
Sachen. Voll Marfigur und das spritzen sie so viel Leid weg. Das ist einfach was, was ich, wenn die Leute die Nasolabialfalte so brutal
weg,
finde ich schlimm. Finde ich wirklich schlimm.
Ich finde es ganz schlimm, wenn du keine Mimik mehr siehst. Ja, ich habe heute, hatte ich ein Facial. Also so.
Deswegen schaust du fresh aus.
Ich schaust fresh
aus. Du schaust immer fresh aus.
Ah, danke. Na, aber ich habe ja das Problem, dass ich auch Couperose habe und das sollte man halt ein bisschen einfach mit ein paar Peelings kann man das halt einfach im Griff bekommen. Also es ist jetzt kein Hexendings, aber so ein paar Peelings sollte man machen. Ich habe das allererste Mal gemacht und ich finde, ich würde es auf jeden Fall wieder machen, es war super.
Ja, sowas ist cool, aber nicht was, was spritzt.
Aber
das also taugt mir einfach nicht, ich weiß es nicht.
Die hat auch zu mir gesagt, so, weil ich halt gesagt, ja, mich stört halt voll, dass ich da voll die Stirnfalte bekommen werde, sicher im Alter. Und sie hat dann gemeint so, ja, aber schau, dann weiß man halt einfach auch, dass du einfach öfter mal die Stirn runzeln musstest und dass du halt, du hast, und wie ich gesagt, ja, das, aber das ist halt, es stört mich jetzt nicht unglaublich, aber es ist dann schon manchmal so.
Da schaut man in die eigene Zukunft und denkt sich dann, ah, irgendwann nervt mich das dann.
Vielleicht könnte es mich nerven, soll ich was dagegen tun, aber ich denke mir dann auch so, oh Gott, ich will einfach mir nichts antun.
Ich sage das, ich fürchte mich wirklich davor, also ich habe wirklich ein bisschen Angst vor dem, ich weiß, es passiert nicht oft und ich finde, manche Leute meistern so diese Art of Botox richtig gut oder Hyaluron und keine Ahnung, kenne mich da ja eh mittlerweile ein bisschen aus, nur ich weiß, für mich selber, also ich finde es richtig cool, man kann extrem schöne Ergebnisse mit ganz vielen Sachen erzielen, aber für mich selber, ich würde mir einfach jetzt zu dem Zeitpunkt, wäre es mir noch nicht recht, keine Ahnung, wie das ausschaut, wenn ich 40 alt bin, aber der Punkt ist ja das, du machst ja sowas auch für die, aber du merkst ja auf Instagram, dass so viel, keine Ahnung, andere Lipflips und Tralala und Browlifts machen, damit ausschauen wie fucking Bella Hadid.
Ich habe einen Browlift gemacht.
Echt?
Ja, deswegen sind sie so buschig. Aber das Browlift ist ja nur die Haare nach oben.
Du hast jetzt nicht dein Haar und so aufgeschnitten. Und
Ach so, das ist ein Browlift?
Das ist ein Browlift.
Oh Gott, ist das, was?
Was? Da bist du doch Leonie Kim frisch vom OP-Tisch.
Ich bin echt so ein bisschen, ich bin verhalten. Also ich muss ja sagen, ich habe mir ja mal meine Augenringe wegspritzen lassen mit Hyaluron. Und ich würde es nicht mehr tun.
Ah, okay.
Aber aus dem einfachen Grund, weil ich es damals getan habe, weil es mich immer gestört hat in meinen Insta-Stories, bei Fernsehauftritten und so weiter, nervt es mich total und es nervt mich bis heute, wenn ich halt zum Beispiel die Pressekonferenz mit unserem Gesundheitsminister sehe, denke ich mir, Gott, Leonie, so Augenringe, es nervt so sehr.
Aber es sollte dir aber auffallen, dass du neben unserem österreichischen Gesundheitsminister stehst und neben dem eine Podiumsdiskussion hast, Leonie. Das ist das, was dir auffallen sollte oder nicht. Oh mein Gott, da ist ein Augenringlein.
Ja, aber da meine ich ja, das ist halt das, dass ich halt mir damals, das ist jetzt schon, glaube ich, 3 Jahre her, wo ich mir eingebildet habe, boah, das muss weg. Mhm. Und jetzt denke ich mir so, ja, aber das Ding ist, gehört einfach zu mir. Ich werde es immer haben, weil das ist einfach in unserer Familie so, wir haben immer Augenringe, wir haben immer diesen Schatten einfach da. It is how it is. Mhm. Aber das macht mich am Ende nicht als Mensch aus. Es wird sich keiner sagen, boah, die Leonie. Das
ist nicht hot wegen diesen Augenringen.
Die ist nicht hot wegen diesen Augenringen. Oder die hat das, Leonie, das war die mit den Augenringen, ne? Sondern die werden immer sagen, das ist die, die so verrückt war. So will ich in Erinnerung bleiben. Das wird auf meinem Grabstein stehen. Das war doch die so verrückt war.
Ja.
That was the crazy girl.
Ja. Man kann wirklich echt, man kann jeder, wie er mag. Aber ich finde halt echt, wenn das Ganze so von außen dominiert ist, als jeder Wunsch, der so von außen dominiert ist, ist
wir
einfach.
Wir driften so ab.
Aber es ist auch wieder ein Thema, finde ich, ganz ehrlich.
Aber es gehört zum Single-Dasein.
Es gehört wirklich dazu.
Wenn man sich als Single so viel mehr Gedanken, finde ich, macht, diese Optimierungswahn.
Ja.
Also ich finde das halt.
Ich muss erst so werden, damit ich einen Partner verdient habe, ist halt echt oft so in den Köpfen.
Und das zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, dass dieses Beziehungsfett, wie ich es liebevoll immer nenne, man setzt sich ein bisschen Gewicht an, wenn man in eine Beziehung kommt, weil man halt einfach mehr essen geht, weil man sich mehr Essen bestellt, weil man zusammen kocht. Es ist halt sehr nährend, so eine Beziehung.
Nährend, eine nährende Beziehung.
Und ich nenne es immer liebevoll Beziehungsfett. Und ich habe das bei mir immer gemerkt, sobald eine Trennung war, ich meine, man nimmt den Trennungen ab, weil Stress ist oft. Mhm. Aber ich habe dann gemerkt, wie ich mir gedacht habe, so, okay, es darf halt da jetzt auch kein Fett sein. Mhm. Und das war beim Kopfding. Mhm. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, so, was ist denn das für eine kranke Einstellung? Weil, ich meine, man verändert sich ja auch.
Ja.
Also Single macht man sich manchmal so einen Druck.
Ja.
Das ist hardcore.
Ja, deswegen sollte man vielleicht die Zeit einfach nutzen und einmal genießen. Und einfach mal.
Und für sich Sachen machen.
Für sich Sachen machen. Die einfach Spaß machen. Spaß ist irgendwie so uncool geworden in die letzten Jahre.
Ich würde was ich immer sage, viel reisen, alleine reisen. Ist einfach so bereichernd. Ich finde auch alleine wohnen sehr bereichernd, weil man wird selbstständiger, finde ich einfach.
Total.
Aber diese typischen Tipps, was kann ich tun als Single und glücklicher Single zu werden, das Ding ist, das trägt man eh in sich, das weiß man ja, wo diese Makel herkommt. Es gibt, das habe ich heute gelernt, in Hawaii gibt es ein Wort, ich weiß nicht, es heißt Honoponopono oder so?
Honoponopono.
Irgendwie ganz komisch. Ich muss nachschauen, wie es heißt. Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall bedeutet das, man war mal ganz. Und man kommt, wenn sozusagen du kommst als ganzes, perfektes Wesen auf die Welt und wirst dann von äußeren Einflüssen verletzt und
Ho'oponopono, stimmt tatsächlich.
Ja, und du kommst sozusagen als ganzes da auf die Welt und wirst vom äußeren sozusagen verletzt und wirst halt dann sozusagen, du trägst halt deine Verletzungen mit dir und so weiter.
Das stimmt.
Und du solltest alles dafür tun, sozusagen wieder, um in diese Erfüllung des Ganzen zu gehen. Und deswegen solltest du zum Beispiel, wenn du wütend bist mit jemandem, du kannst dich bei dem Menschen nicht, du kannst ihm jetzt nicht verzeihen, musst du diese Verzeihung dir selber aussprechen, an dein höheres Selbst. Mhm. Also es sollte immer an dein höheres Selbst gerichtet sein, wie du das noch immer nennen magst, sei dahingestellt. Aber immer ans höhere Selbst, ich verzeihe dir, sich selbst zu vergeben. Mhm,
voll.
Auch mal diese Schwäche zu akzeptieren, auch dieses Schwachsein, weil, wie man halt so sagt, es gibt das eine nicht ohne das andere. Zum Beispiel super kreative Menschen sind oft super chaotisch. Mhm. Das eine funktioniert vielleicht und das andere nicht. Ich bin ein totaler Control-Freak und fühle mich ohnmächtig, wenn ich diese Kontrolle nicht bekomme. Mhm. Aber dafür bin ich in einem anderen Bereich dann super erfolgreich, weil ich einfach dieses Durchsetzungskriegerhafte habe. Und das eine gibt es ohne das andere nicht. Und das andere, aber dieses Schwächere, dieses Ohnmachtsgefühl auch mal zu akzeptieren und in dieser Akzeptanzrolle zu schlüpfen, ist so wichtig. Und Voll. Ich glaube, das ist halt bei Singles, es wird einem ja auch mitgeteilt, irgendwie vom Außen, du bist nichts Ganzes ohne deinen Partner, du bist das vollkommen mit einem Zweiten. Das ist alles so.
Man muss ja die Bestätigung selber geben. Das ist halt irgendwie so. Man kriegt halt diese Grundbestätigung, dieses Ich nehme dich so an, wie du bist. Das gibt dir halt ein Partner, mit dem du eine gute Beziehung hast. Der gibt dir das schon irgendwie, so dieses Sicherheitsgefühl in der Familie. Vielleicht hat auch nicht jeder natürlich.
Ja, aber was ganz schrecklich ist und was ich halt jedes Mal sehe, jede Person, die selber nicht glücklich ist, also im tiefsten Inneren kein glücklicher, zufriedener Mensch ist, also zufrieden, ich würde nicht glücklich sagen, zufrieden, weil zufrieden ist was anderes, finde ich. Und das ist halt dieses Stabile.
Voll.
Die angeln nur Katastrophentypen. Mhm. Und ich sage es oft, mich wundert nicht meine Dating-Typen oft, weil ich einfach damals so eine verletzte Seele war und nur andere verletzte Seelen geangelt habe, wo es nur zur toxischen Beziehung geführt hat oder zu toxischen einfach, es war einfach ungesund aufs Tiefste. Und ich habe jeden gesunden Menschen ja auch abgestoßen, weil jeder, der damit überhaupt nicht klarkam, wie ich war. Und ich glaube, das ist etwas, was man nie vergessen darf. Du wirst dein Beziehungsmuster nie durchbrechen, wenn du nicht selber irgendwo einen Bruch machst.
Voll.
Ja.
Hätte ich besser nicht sagen können. Ein wunderschöner Schlusssatz.
Ja, wir verabschieden uns. Ihr solltet
wir verabschieden uns.
Eure Gedanken, wenn ihr die teilen wollt mit uns, könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben.
Auf couchgeflüster.vienna.
Und wir sind?
Sinas Insta.
Und Leonie_Rachel, wie Racheengel. Und diese Folge wurde gesponsert von Eiser Tee.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Pussy Baba.